Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg und ich bin der Sprecher. Wir sind in Folge 202 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 140 und Autor ist der Tscheche Karel Čapek. Er hat vor rund 100 Jahren gelebt und dieses Buch, aus dem ich jetzt vorlese, Das Jahr des Gärtners, ist Band 23 aus meiner Buchreihe Perlen der Literatur. Das Jahr des Gärtners hat 160 Seiten, kostet 18 Euro und ist ein so humorvolles Buch, dass ich beim mehrfachen Lesen manchmal wirklich vor lauter Lachen gar nicht weiterlesen konnte. Ich habe also für den Podcast wirklich ein bisschen üben müssen. Ja, wir sind am Anfang des Buches, Folge 2 von 4, und nun folgt das Kapitel, wie der Gärtner entsteht. Nicht wie der Garten entsteht, sondern wie der Gärtner entsteht. Allem Anschein zuwider wird der Gärtner weder aus einem Samen noch einem Trieb noch einer Knolle oder einem Ableger geboren, sondern entsteht durch die Erfahrung, die Umgebung und die Naturbedingungen. Solange ich klein war, hatte ich ein feindseliges, ja schadenfrohes Verhältnis zu dem Garten meines Vaters, weil mir verboten war, auf den Beeten herumzutreten und unreifes Obst zu pflücken. Ähnlich war es auch dem Adam im Paradiesgarten verboten gewesen, auf den Beeten herumzutreten und Obst vom Baum der Erkenntnis zu pflücken, weil es noch nicht reif war. Nur, dass Adam und Eva, so wie wir Kinder, doch das unreife Obst pflückten und deshalb aus dem Paradies herausgejagt wurden. Von dieser Zeit an ist und bleibt das Obst am Baum der Erkenntnis unreif. Solange sich ein Mensch in der Blüte seiner Jugend befindet, glaubt er, eine Blüte sei das, was man im Knopfloch trägt oder einem Mädchen schenkt. Er hat nicht das richtige Verständnis dafür, dass eine Blüte etwas ist, das überwintert, das man umgräbt und düngt, umsetzt und für Stecklinge verwendet, beschneidet, anbindet und von Unkraut, Fruchtlagern, trockenen Blättern, Blattläusen und Mehltau befreit. Statt die Beete umzugraben, läuft er den Mädchen nach, befriedigt seinen Ehrgeiz, genießt die Früchte des Lebens, die er nicht selbst aufgezogen hat und verhält sich überhaupt im Ganzen destruktiv. Es ist eine gewisse Reife, ich möchte sagen ein gewisses väterliches Alter vonnöten, um Amateurgärtner werden zu können. Darüber hinaus muss man einen eigenen Garten haben. Gewöhnlich lässt man ihn von einem Berufsgärtner anlegen und denkt, dass man nach getaner Arbeit in den Garten gehen und sich über die Blumen freuen und dem Zwitschern der Vögel lauschen kann. Aber eines Tages setzt man selbst mit eigener Hand eine Blume ein. Ich tat das mit der Hauswurz. Dabei dringt durch einen Riss in der Haut oder sonst irgendwie etwas Erde in den Körper und verursacht eine Vergiftung oder Entzündung. Kurzum, der Mensch bekommt das Gartenfieber. Bei anderen Gelegenheiten entsteht ein Gärtner durch Ansteckung seitens der Nachbarn. Er sieht vielleicht, wie beim Nachbarn die Pechnelke blüht und denkt sich, ach verdammt, warum könnte sie nicht auch bei mir blühen? Das wäre doch gelacht, wenn ich das nicht besser hinbekäme. Von da an verfällt der Gärtner immer tiefer und tiefer der neu erwachten Leidenschaft, die durch Erfolge genährt und durch Misserfolge aufgepeitscht wird. Der Sammlertrieb bricht bei ihm durch, der ihn anspornt, alles nach dem ABC großzuziehen, von der Abelia bis zum Zygophyllum. Später entwickelt sich in ihm der Eifer für Spezialitäten, der aus dem bis dahin zurechnungsfähigen Menschen einen Rosenliebhaber, Georgienliebhaber oder andere Art überspannter Monomanen werden lässt. Andere wiederum verfallen einer künstlerischen Leidenschaft, bauen, ändern und setzen ständig ihren Garten um, stellen Farben zusammen und gruppieren die Blumenstöcke neu. Gehetzt durch die sogenannte schöpferische Unzufriedenheit wechseln sie aus, wo etwas steht und wächst. Es soll sich ja nur niemand einbilden, dass echte Gärtnerei sei eine bukolische und beschauliche Tätigkeit. Eine stillbare Leidenschaft ist sie wie alles, was ein gründlicher Mensch anfängt. Jetzt will ich noch verraten, woran man einen wirklichen Gärtner erkennt. Oh, Sie müssen mich besuchen, sagt er. Ich muss Ihnen meinen Garten zeigen. Kommt man also hin, um ihm eine Freude zu machen, so findet man sein Hinterteil irgendwo zwischen den Perennen emporragen. Ich komme gleich, sagt er über die Schilder hinweg. Ich setze nur das hier um. Ach, lassen Sie sich nicht stören, erwidert man ihm freundlich. Nach einiger Zeit ist das Zeug anscheinend schon umgesetzt. Kurzum, er erhebt sich, macht einem die Hand schmutzig und sagt vor Gastfreundschaft strahlend, also kommen Sie, schauen Sie sich ihn an. Es ist zwar nur ein kleiner Garten, aber ein Augenblick. Er bückt sich zu einem Beet hernieder, um einige Gräser auszujäten. Also kommen Sie, ich zeige Ihnen eine Dianthus musalae, da werden Sie Augen machen. Oh Gott, hier habe ich vergessen aufzulockern, sagt er und beginnt in der Erde herumzustochern. Nach einer Viertelstunde richtet er sich wieder auf und meint, richtig, ich wollte Ihnen ja die Glockenblume Campunala wilsonae zeigen. Das ist die schönste Glockenblume, die, ach warten Sie, ich muss den Rittersporn da anbinden. Sobald er ihn angebunden hat, erinnert er sich, ach ja, Sie wollten das Erodium sehen, einen Augenblick, brummt er. Ich will nur diese Aster hier umsetzen, sie hat zu wenig Platz. Worauf man auf den Fußspitzen davonschleicht und das Hinterteil des Gärtners weiter zwischen den Perennen emporragen lässt. Und sobald er einem wieder begegnet, sagt er, Sie müssen mich besuchen kommen. Bei mir blüht eine Rose, so etwas haben Sie noch nicht gesehen. Also Sie kommen, aber bestimmt? Nun gut, besuchen wir ihn, um zu sehen, wie das Jahr vergeht. Ja, und jetzt beginnen die Kapitel von Januar, Februar, März angefangen bis zum Jahresende, unterbrochen durch andere Themen, die schon im Vorwort erwähnt wurden. Der Gärtner im Januar. Nicht einmal der Januar bedeutet für den Gärtner eine Zeit der Untätigkeit, sagen die Handbücher für Gärtner. Gewiss nicht, denn im Januar pflegt der Gärtner hauptsächlich das Wetter. Mit dem Wetter ist es seine eigene Sache. Es ist niemals in Ordnung. Es schießt immer über die eine oder die andere Seite hinaus. Die Temperatur stimmt nie mit der 100-jährigen Norm überein. Entweder sie ist 5 Grad darunter oder 5 Grad darüber. Niederschläge aber fallen entweder 10 mm unter oder 20 mm über dem Normalen. Ist es nicht zu trocken, so ist es sicherlich zu feucht. Wenn schon die Leute, die es sonst gar nichts angeht, Grund genug haben, über das Wetter zu klagen, wie erst der Gärtner. Schneit es zu wenig, so brummt er mit Recht, dass es durchaus nicht genüge. Schneit es zu viel, äußert er ernste Befürchtungen, dass seine Nadelbäume und Rosensträucher brechen würden. Schneit es überhaupt nicht, jammert er über die verheerenden Kahlfröste. Tritt Tauwetter ein, verflucht er die verrückten Winde, von denen es begleitet ist und die die schändliche Gewohnheit haben, Reisig und andere Frostabdeckungen im Garten herumzuwirbeln oder zum Donnerwetter gar ein Bäumchen zu brechen. Wagt im Januar die Sonne zu scheinen, fasst sich der Gärtner an den Kopf, denn die Sträucher könnten vorzeitig Saft treiben. Regnet es, fürchtet er um seine Alpenblumen, ist es trocken, denkt er mit Schmerz an seine Rhododendren und Andromeden. Dabei wäre es gar nicht so schwer, seinen Wünschen entgegenzukommen. Er würde sich begnügen, wenn vom 1. bis zum letzten Januartag 0,9 Grad unter Null wären und 127 mm Schnee, leichter oder womöglich frischer Schnee fielen bei meist bewölktem Himmel und keinem oder nur mäßigem Westwind. Dann wäre alles in Ordnung. Aber das ist es eben. Um uns Gärtner kümmert sich niemand. Niemand fragt uns, wie es sein sollte. Deshalb sieht die Welt auch so aus. Am ärgsten ist dem Gärtner zumute, wenn die Kahlfröste einsetzen. Da erstarrt die Erde und trocknet bis auf die Knochen aus, Tag um Tag, Nacht um Nacht, immer tiefer. Der Gärtner denkt an die Wurzeln, die in der toten und steinharten Erde einfrieren, an die Zweige, die der trockene und eisige Wind bis zum Mark durchdringt, an die frierenden Knospen, in welchen die Pflanzen im Herbst ihre sieben Sachen gepackt hat. Wenn ich wüsste, dass es hilft, zöge ich meine Stechpalme den eigenen Rock an und dem Wacholderstrauch meine eigene Hose. Für dich, Pontische Azalee, ziehe ich mein Hemd aus. Dich, Granatrispe, decke ich mit dem Hut zu. Und für dich, Mädchenauge, bleiben auch noch meine Socken übrig. Nimm sie zum Dank. Es gibt verschiedene Finden, wie man dem Wetter beikommen und seine Veränderung herbeiführen kann. Wenn ich mich zum Beispiel entschließe, die wärmsten Kleider anzuziehen, wird es draußen regelmäßig wärmer. Tauwetter tritt gleichfalls ein, wenn sich ein paar Freunde verabreden, ins Gebirge Skifahren zu gehen. Und auch dann, wenn jemand einen Artikel für die Zeitung schreibt, in dem er die herrschenden Fröste schildert, die gesunde, frische Wangen, das Leben und Treiben auf den Eislaufplätzen und andere ähnliche Erscheinungen, setzt gerade in dem Augenblick Tauwetter ein, in dem der Artikel gedruckt wird. Die Leute lesen ihn, während es draußen bereits wieder lauwarm regnet und das Thermometer 8 Grad über Null zeigt. Kein Wunder, wenn dann die Leute sagen, in den Zeitungen wären lauter Lügen und Schwindel. Lassen Sie uns mit der Zeitung in Ruhe. Andererseits haben Verwünschungen, Jammern, Fluchen, Brrrr-Sagen und andere Beschwörungsformeln keinen Einfluss auf das Wetter. Was die Vegetation im Januar betrifft, sind die sogenannten Eisblumen an der Fensterscheibe die bekanntesten. Damit sie aufblühen, muss die Zimmerluft wenigstens etwas ausgeatmeten Wasserdampf enthalten. Ist die Luft vollkommen trocken, kann man nicht einmal die armseligste Nadel an die Fenster zaubern, geschweige denn Blüten. Zudem muss auch das Fenster irgendwo schlecht schließen. In der Richtung, in der es durchs Fenster bläst, wachsen die Eisblumen. Deshalb gedeihen sie auch eher bei armen Leuten als bei Reichen, weil bei den Reichen die Fenster besser schließen. Botanisch zeichnet sich diese Eisblume dadurch aus, dass sie eigentlich keine Blumen sind, sondern Blätter. Sie ähneln den Endivien, Petersilien und Sellerieblättern. Auch verschiedene Distelarten aus der Familie der Cynarrhocaea Fallae, Cardoacea, Dispacea, Antacea, Umbelliferae und anderen. Man kann sie mit folgenden Arten vergleichen. Stechkraut oder Bergdistel, Sonnendistel, Kratzdistel, Brachdistel, Donnerdistel, Kugeldistel, Kardendistel, Weberdistel, Färberdistel, Bärenklau und noch mit einigen anderen distelartigen gefiedert, gezahnt, gespalten, geschweift, geschnitten oder mit Schrot sägeförmig beblätterten Pflanzen. Manchmal ähneln sie den Farnkräutern oder Palmblättern, ein anderes Mal wieder den Wacholdernadeln. Blüten haben sie jedoch keine. Wir sprechen nämlich von den Eisblumen am Fenster. Das war meine kleine Anmerkung. Also nicht einmal der Januar bedeutet für den Gärtner eine Zeit der Untätigkeit, wie die Handbücher für Gärtner sicher nur zum Trost behaupten. Vor allem könnte man angeblich den Boden bearbeiten, weil er durch die Kälte bröckele. Da stürzte dann der Gärtner gleich zu Neujahr in den Garten hinaus, um den Boden zu bearbeiten. Er macht sich mit dem Spaten ans Werk. Nach einiger Anstrengung gelingt es ihm, den Spaten an dem steinharten Boden zu zerbrechen. Nun versucht er es mit der Hacke. Hat er Ausdauer, bricht er ihren Stiel entzwei. Da greift er nach der Doppelkrampe, mit der es ihm wenigstens gelingt, eine Tulpenzwiebel zu zerhacken, die er im Herbst eingesetzt hat. Als einziges Mittel bleibt, die Erde mit Stemmeisen und Hammer zu bearbeiten. Kleine Anmerkung von mir, auch hier merken wir wieder den wunderbaren Humor von Karel Čapek. Freilich ist das ein sehr langwieriges Verfahren, das einen bald verdrießt. Vielleicht ließe sich der Boden mit Dynamit auflockern. Für gewöhnlich besitzt der Gärtner so etwas aber nicht. Nun gut, dann warten wir eben auf das Tauwetter. Und siehe, das Tauwetter ist plötzlich da. Wieder stürzt der Gärtner in den Garten hinaus, um den Boden zu bearbeiten. Nach einer Weile trägt er die Erde, soweit sie an der Oberfläche aufgetaut ist, an seinen Stiefeln nach Hause. Nichtsdestotrotz macht er ein glückstrahlendes Gesicht und behauptet, die Erde erschließe sich bereits. Inzwischen bleibt nichts anderes übrig, als verschiedene vorbereitende Arbeiten für die beginnende Saison zu erledigen. Hat man im Keller ein trockenes Plätzchen, bereitet man die Erde für die Blumentöpfe vor. Man vermenge Lauberde, Mischdünger, faulen Kuhmist ordentlich mit ein wenig Sand. Ausgerechnet. Nur ist im Keller gerade Kohle eingelagert und die Damen machen sich überall breit mit ihrem dummen Hausbedarf. Im Schlafzimmer dagegen wäre genügend Platz für einen hübschen Haufen Humus. Benutze die Winterzeit für Ausbesserungen an der Pergola, an der Laube oder dem Gartenhäuschen. Ja, sehr richtig, nur habe ich zufällig weder eine Pergola noch eine Laube noch ein Gartenhäuschen. Auch im Januar kann man Rasen legen. Wenn nur Platz dafür. Vielleicht im Vorzimmer oder auf dem Dachboden? Achte besonders auf die Temperatur im Gewächshaus. Ich würde ganz gerne darauf achten, aber ich habe keins. Diese Handbücher für Gärtner sagen einem nicht viel. Also, warten, warten. Himmel, Herrgott, dauert dieser Januar lang, wenn es nur schon Februar wäre. Kann man im Februar im Garten schon etwas machen? Gewiss, vielleicht auch schon im März. Und indessen sind im Garten, ohne dass man es geahnt oder sich darum bemüht hätte, die Krokusse und Schneeglöckchen aufgeblüht. Ja, das war der Anfang des Buches von Karel Čapek, Das Jahr des Gärtners. Nächste Woche kommt die Folge 3 von 4. Da bewegen wir uns dann im Juni, also in der Mitte des Buches. Und nächste Woche wird das der Podcast der Büchermacher Nummer 203, wie Verlage Büchermacher Teil 141. Und ich wünsche Ihnen bis dahin alles Gute. Entwickeln Sie Ihren Humor weiter, was das Wetter angeht, was die Dinge des Wachsens und Bearbeitens im Garten angeht. Egal zu welcher Jahreszeit Sie diesen Podcast hören, Sie werden bestimmt viele Situationen kennen, die dem entsprechen. Auch wenn Sie vielleicht nicht alle Fachwörter verstanden haben. Ich glaube aber, Sie werden mit diesem Buch hinterher ein bisschen klüger sein, obwohl es kein Fachbuch ist, aber Sie werden auch ganz viel an Humor und Formulierungskunst gewonnen haben, denn darin ist Karel Čapek ein Meister. Also nächste Woche Folge 3 von 4. Karel Čapek, das Jahr des Gärtners. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich Ralf Plenz, Ihr Büchermacher. Kommen Sie gut durch diese Woche und auf Wiederhören.